Das Wort, welches wir unserer Predigt zugrunde legen, steht in der Apostelgeschichte im ersten Kapitel. Und als Jesus mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, der Zelot, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Liebe Gemeinde, ich erinnere mich, ich habe mit den Konfirmanden das Kirchenjahr besprochen. Und dabei kamen wir auch zu diesem heutigen Sonntag ex Audi, diesen Sonntag vor Pfingsten. Aber wie war denn das damals vor 2000 Jahren an diesem Tage? Das war gewiss sehr spannungsvoll. Das war auch etwas unübersichtlich, voller Fragen. Denn was war geschehen? Himmelfahrt. Jesus war weg. Und der Heilige Geist war noch nicht da. Da waren die Jünger aber ganz schön angeschmiert, hat ein Konfirmand mal gesagt. Und irgendwie hat er recht. Aber die Jünger, die taten das einzig Richtige. Sie versammelten sich, sie warteten und beteten. Und so hatte Jesus ihnen ja auch angewiesen und er hatte ihnen versprochen, dass sie in Folge den Heiligen Geist empfangen würden. Und genauso ist geschehen zu Pfingsten. Ex Audi, die wartende Gemeinde. Ja, vor uns liegt ja auch das Pfingstfest. Und doch liegt es schon lange hinter uns, diese Erstausgießung des Heiligen Geistes. Wir müssen nämlich wissen, wir heutigen Christen befinden uns in der Heilsgeschichte Gottes an einem ganz anderen Punkt als die Gläubigen damals vor 2000 Jahren. Wir warten nicht mehr auf die Geburt Christi. Wir warten nicht mehr auf Karfreitag, wir warten auch nicht mehr auf Ostern, nicht mehr auf Himmelfahrt. Wir warten auch nicht mehr auf dieses große Pfingstgeschehen von damals. Nein, wir warten auf die Wiederkunft Christi zum Gericht. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ihr habt es erst alle im großen Glauben ausgesprochen. Wir warten auf die Entrückung der Gemeinde. Wir warten auf die Auferstehung der Toten. Wir warten auf das große Gericht Gottes über diese Welt. Und nun muss ich euch sagen, leider wird uns dieses göttliche Ziel der Weltgeschichte durch diese ständige Wiederholung des Kirchenjahres etwas verwischt. Also wir feiern das immer so, nicht wahr? Wir fangen im Advent an und dann kommt Weihnachten, Passion, Ostern, Himmelfahrt. Und dann denken wir so allmählich, dass das im Kreisel immer so weitergeht bis in alle Ewigkeit. Das aber ist nicht wahr. Das ist ein Trugschluss. Denn Gott führt seine Welt der Vollendung entgegen. Also hört euch mal diese aufregende Ankündigung des Weltendes an, die uns der Apostel Petrus gibt. Petrus schreibt: Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Und wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Liebe Gemeinde, das ist es, was auf uns zukommt. Nun, ich gebe zu, ich bin mit diesem Bibelzitat der göttlichen Planung etwas vorausgeeilt, denn bevor Gott diese Welt abschließt, hat er noch einiges mit uns vor. Und zwar mit deinem persönlichen Leben, aber auch mit der ganzen Gemeinde. Was meine ich damit? Ich verrate dir jetzt ein Geheimnis. Das Pfingstfest ist das einzige Fest im Kirchenjahr, welches tatsächlich immer wieder kommt. Also natürlich nicht so wie damals vor 2000 Jahren bei den Jüngern, aber das Kommen des Heiligen Geistes, das ist ja unerlösslich. Das geschieht immer wieder und muss auch geschehen immer wieder, damit Menschen zum Glauben finden. Und damit auch du durch den Heiligen Geist gekräftigt wirst und damit die Gemeinden immer wieder erweckt und neu belebt werden. Ja, und deshalb ist es auch richtig, wenn wir am Sonntag Exaudi als wartende Christen, als wartende Gemeinden unterwegs sind. Und deshalb will ich dir jetzt beschreiben, wie du richtig warten sollst. Auf Gott und auf den Heiligen Geist. Und ich will das an einem Erlebnis illustrieren. Mein hochgeschätzter Schwiegervater, der verbrachte sein letztes Lebensjahr im Görlitzer Luisenstift. Er war, wie ich meine, durchaus gottgläubig. Aber er wollte irgendwie das Ende seines Lebens nicht wahrhaben. Er wartete in einer falschen Weise. Er wartete nämlich, dass er wieder nach Hause käme, auf sein Grundstück. Eines Tages, es war ein schöner, warmer Tag, vielleicht so wie heute, da saß ich mit ihm im Garten des Altenheimes Und wir unterhielten uns dort, saßen auf einer Bank neben einer alten Bäuerin, und die half mir wunderbar an der Seelsorge an meinem Schwiegervater. Nämlich, sie sagte, also machen wir uns doch nichts vor, hier ist doch Endstation. Hier kommt doch nichts mehr. Hier ist Schluss. Jetzt können wir uns nur noch auf den Himmel vorbereiten. Ach, ich war begeistert. Das war eine Steilvorlage für meine Seelsorge. Und als ich dann wieder mit meinem Schwiegervater in seinem Zimmer war, na, da habe ich das also nochmal aufgegriffen und gehörig vertieft und alle Bibelstellen aufgesagt, die mir einfielen über unsere Zukunft, nämlich Warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Und unsere Heimat ist im Himmel. Und Herbert, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Hoffentlich. Ich hoffe, dass ich meinen Schwiegervater am Ende seines Lebens noch in das richtige Warten reingebracht habe, in die rechte Erwartung auf Gottes Reich. Also eine Ergänzung muss ich hier noch anfügen, nämlich auch du darfst dein ganzes Leben hindurch eine Weiterführung des Glaubens erwarten. Gott hat ja unsere Seele so angelegt, dass wir bis ins hohe Alter hinein noch ein geistliches Wachstum empfangen dürfen. Und der Apostel Paulus schreibt zum Beispiel an die Philippa: Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden. Ja? Und dieses Glaubenswachstum bis zu deiner Vollkommenheit ist begründet in der Treue Gottes. Gott arbeitet seit vielen Jahren an unserer Vervollkommnung, an der Vervollkommnung unseres inneren Menschen. Und du darfst gewiss sein, Gott lässt eine Arbeit, die er angefangen hat, niemals unfertig liegen. Er bringt's auf den Punkt. Lieber Mitchrist, kennst du den Unterschied des Wartens auf Gott und des Wartens auf Menschen? Also, wenn ihr es nicht weiter sagt, erzähle ich euch jetzt mal ein Beispiel aus meiner Jugendzeit. In meiner Studentenzeit wartete ich auf eine junge Dame. Und das war so. Wir hatten uns verabredet und nun stand ich da am alten Rathaus in Leipzig mit Blümchen bewaffnet und ich wartete. Und ich wartete, so eine halbe Stunde wartete ich und dann eine Stunde. Tja, die Köpfchen der Blumen begannen zu sinken und mein Köpfchen ebenfalls. Also, um es kurz zu machen, wer nicht kam, war diese Schönheit. Viel später irgendwann bin ich ihr dann nochmal in der Stadt begegnet und da fand sie eine Ausrede, denn sie sagte, ja, ich hatte es damals verschlafen. Und ich hatte so sehnsüchtig gewartet. Und die hat's verschlafen. Ist dir vielleicht auch schon mal so gegangen? Also ich meine jetzt nicht mit dem Blümchen, sondern dass du deine Hoffnung auf Menschen gesetzt hast. Dass du von Menschen etwas erwartet hast. Und sie haben dich total enttäuscht. Sie haben es verschlafen. Aber Gott verschläft nicht. Und Gott vergisst auch nichts. Das Einzige, was Gott vergessen will, sind deine Sünden. Wenn du sie bereust, wenn du sie bekennst, dann vergisst er alles Böse deines Lebens. Liebe Gemeinde, wir haben erst die Kinder in den Kindergottesdienst geleitet und ich weiß nicht, was sich unsere Kinder aus dem Kindergottesdienst merken werden, aber etwas werden sie hoffentlich nie vergessen, nicht wahr? Dieses Lied, was wir eben gesungen haben. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Ja, das singen wir immer wieder, dass das in die Herzen der Kinder eindringt. Und diese Zuversicht, dieser Glaube soll sich unauslöschlich in die Kinderherzen eingraben. Und ganz gleich, wo es sie im weiteren Leben mal hin verschlägt und wie es ihnen ergehen wird, das sollen sie festhalten. Daran sollen sie sich immer wieder erinnern. Christus, meine Zuversicht, auf ihn vertraue ich und fürchte mich nicht. Ex Audi, die wartende Gemeinde, der alles von Gott erwartende Christ. Ja, wie ist das mit dem Warten? Also ich muss sagen, ich warte nicht gerne, zum Beispiel an der Post oder im Wartezimmer beim Arzt. Aber ich mache dann aus diesem Warten ein tätiges Warten. Ich lese dann in meiner Taschenbibel oder bete im Stillen für diesen oder jenen Menschen. Und wenn wir in dieser Weise auf das Eingreifen Gottes warten, dann ist es ein tätiges Warten, ein wirklich gefülltes, wertvolles Warten. Und unser Herz hält dann im Glauben Ausschau nach Gott, so wie es im Psalm 130 heißt, meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Ja, das ist es. Dieses angespannte Warten. Man sollte es besser als ein Harren bezeichnen. Als ein Harren. Es ist dieses im Glauben ganz und gar nach vorne schauen. Und ich weiß nicht, die Ältesten unter uns, die kennen vielleicht noch dieses eindrückliche Lied, Harre meine Seele, heißt das. Harre meine Seele, harre des Herrn. Alles ihm befehle, hilft er doch so gern. Wenn alles bricht, Gott verlässt uns nicht. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Ja, das sollten wir uns immer wieder vorsagen. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Und zu diesem gläubigen Harren, da gehört auch die Geduld, so wie es Jakobus beschreibt. Da heißt es, so seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und den Spätregen. Also wenn ich so auf meinen Glaubensweg zurückschaue, auf meine Warteerfahrung mit Gott, da muss ich zwei Dinge sagen. Erstens, Gott hat keine Eile in seiner Erfüllung. Und zweitens, Gott kommt nie zu spät. Diese Geduld, dieses Warten ist mir auch sehr hilfreich bei meinem Beten für die noch ungläubigen Verwandten, die ich habe. Und das kann auch dir Gebetsmut geben, denn ja, solange ein Mensch noch lebt, kann er noch zum Glauben finden. Manchmal dauert es eine Weile, das siehst du sogar an den Verwandten von Jesus. Ne? Die Mutter Jesu und seine Geschwister, die haben ja am Anfang auch nicht an Jesus geglaubt. Aber dann später, nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt, dann sind sie im Kreis der ersten Gemeinde. Und ja, wir haben es ja gehört, die ersten Christen, das waren wartende Beter und betende Wartende. Es heißt ja hier in der Apostelgeschichte, diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Also, ich muss berichten, dass meine persönlichen Gebete oft mit ganz banalen Tätigkeiten vermischt sind. Also, wenn ich zum Beispiel im Fitnessstudio auf dem Fahrrad sitze, dann nutze ich diese Zeit zum Gebet. Und die Sportfreunde nebenan, die lesen da während des Tretens in irgendwelchen Motorrad- oder Autozeitungen. Und die Damen blättern in Modejournalen, wie ich gesehen habe. Und wenn ich dann eine Sportpause mache, dann spreche ich bei einem Erfrischungsgetränk über den Glauben. Es gibt da mehrere Leute dort, die erwarten das einfach von mir. Und da wollen wir sie ja nicht enttäuschen. Ne? Aber was ich da den einzelnen Leuten sagen soll, das erbitte ich mir zuvor von Gott beim Radfahren. Also mein lieber Mitchrist, dein Glaubenszeugnis wird vielleicht etwas anders aussehen. Man kann die Dinge auch sowieso nicht erzwingen. Ja, es muss sich irgendwie eine Tür auch auftun. Aber etwas solltest du auf jeden Fall beachten. Bevor du mit irgendwelchen Menschen über Gott redest, dann rede zuvor mit Gott über diese Menschen. Und dann wird dir Gottes Geist die rechten Worte schenken. Ex Audi, die wartende Gemeinde. Auch heute am Sonntag Ex Audi. Also, wir haben ja in einer Woche dieses Riesenjubiläum der Gemeinde. Und da will ich euch jetzt mal daran erinnern, die damals dabei waren, wie wir als Hoffnungskirchgemeinde auf Gott gewartet haben und wie er uns vieles erfüllt hat. Also schon unser Name, Hoffnungsgemeinde, bringt ja etwas von diesem Warten zum Ausdruck. Wenn ich voller Hoffnung bin, dann warte ich etwas Positives. Die Hoffnung ist eine Schwester des Glaubens. Und wir warteten damals so ähnlich wie die ersten Jünger in Jerusalem. Auch wir waren nur ein sehr kleiner Kreis in unserem Zirkuswagen. Und um uns herum waren viele, viele tausend Menschen im Unglauben. Eben so ein sozialistisches Neubaugebiet. Also wir haben uns nicht eingebildet, dass wir die alle bekehren könnten. Aber wir wollten doch inmitten dieser Menschenmassen eine Gemeinde gründen als geistlichen Leuchtturm. Natürlich, die Aufgabe war riesig. Und unsere Kräfte waren so klein. Da half tatsächlich nur noch beten. Und so war es auch bei den ersten Jüngern. Ja. Die waren auch nur ein kleines Häuflein. Und der unfassbare Auftrag Jesu lautete, geht hin in alle Welt und lehret alle Völker. Und diese Weisung zur Weltmission konnte nur noch ins Gebet treiben. Und das war bei uns genauso. Unser kleiner Beterkreis kam aus den verschiedensten geistlichen Richtungen. Deshalb waren wir auch nicht immer einer Meinung. Aber im Gebet um die Gemeinde und um die Rettung von Menschen, da waren wir einmütig. Und wie Jesus es vorausgesagt hatte, so ist es damals bei den Jüngern geschehen und auch bei uns, nicht wahr? Es ging immer nur schrittweise in Etappen. Also wie Jesus gesagt hat, erst missioniert ihr in Jerusalem, dann Judäa, dann Samarien und bis an das Ende der Erde, also Görlitz. Und bei uns in Königshofen war es genauso. Es ging alles schrittweise. Erst der Zirkuswagen, dann die Kapelle, dann das Gemeindehaus, dann die Kirche. Erst die junge Gemeinde, dann Gesprächskreise, dann Seniorenkreis, Hauskreise, Gemeindekreise in mancherlei Form, ein Chor und so weiter. Das ging nicht immer glatt. Wir sind auch korrigiert worden in unserem Warten, in unserem Planen. Also die Nikolaikirche als Gemeindezentrum ließ sich nicht verwirklichen. Eine Baustelleneinrichtung als unser Sammelpunkt zerschlug sich ebenfalls. Ja, und der Wolfgang Mauermann, der entdeckte dann irgendwann eine Kinderkrippe, die am Sonntag leer stand. Und der Wolfgang fand für diesen Ort geradezu anrührende Worte, denn er sagte: Ist doch auch unser Heiland in einer Krippe zur Welt gekommen? Sollte nicht auch unsere Gemeinde in einer Krippe geboren werden? Ich war begeistert. Aber Gott hatte es anders beschlossen, hatte etwas Besseres für uns, nämlich die katholische Kapelle, die wir sogar die Woche über mehrfach für unsere Zusammenkünfte nutzen konnten. Und einige unter euch wissen es, wie Gott manches Beten um Erweckung erhört hat. Wir konnten besondere Erfahrungen machen mit den Gaben des Heiligen Geistes. Und eine ganze Reihe von Leuten, die bisher nur rein nominelle Kirchenmitglieder waren, die wurden im Glauben verbindlich, sie bekehrten sich, auch Jugendliche. Und dieses erweckliche Geschehen in der Gemeinde hatte wiederum positive Rückwirkungen auf verschiedene Familien. Und sogar aus anderen Gemeinden der Stadt kamen Neugierige und wurden in unseren Gottesdiensten geistlich gesegnet. Ja, so war das. Ich will jetzt eine Frage an dein Herz stellen. Glaubst du, dass Gott heute noch dieselbe Kraft hat wie damals bei den ersten Jüngern und wie damals in unserer Kapelle? Und deine Überzeugung kannst du auch daran prüfen, mit welchen Erwartungen du hier in den Gottesdienst kommst, mit welchem Glauben. Liebe Gemeinde, was erwarten wir ganz konkret in unseren Gottesdiensten? Da soll uns doch Gott begegnen. Er soll unsere große Hilfe sein. Deshalb fangen wir den Gottesdienst auch so an, im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja? Und dann sagen wir, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist doch unser Glaube, hoffentlich. Ja, und dann die Liedstrophen, die dann folgen. Sie sollen unser Herz für die Stimme Jesu öffnen. Und die Gebete. Erwartest du, dass Gott dieses Rufen deines Herzens wirklich hört und erhört? Denkst du mit beim Beten? Ja, noch wichtiger, glaubst du mit beim Beten? Prüf dich mal am Vaterunser. Ja, schon wenn du beginnst, da sagst du, geheiligt werde dein Name. Ja. Frage. Machst du dem Namen Gottes in deinem Leben Ehre? Willst du, dass Gottes Heiliger Geist auch dein Leben, dein Alltag durchheiligt? Und du betest, dein Reich komme. Meinst du das ernst? Dass also Gottes Reich seine Herrschaft ergreift in deinem Herzen und in deiner Familie? Und dann betest du, Gott, dein Wille geschehe. Nun, in der Lesung und in der Predigt hören wir reichlich von dem Willen Gottes. Willst du diesen göttlichen Willen in deinem Alltag umsetzen? Und wie stimmt dein Wille mit dem Willen Gottes überein? Liebe Gemeinde, Ihr wisst, wie es mit diesem ersten kleinen Jüngerkreis in Jerusalem weitergegangen ist. Sie haben gewartet, gebetet und geglaubt, und so hat Gott ihnen die Fülle des Heiligen Geistes geschenkt. Und in der Kraft dieses Heiligen Geistes haben die Christen damals innerhalb eines Menschenalters die ganze damals bekannte Welt mit dem Evangelium durchdrungen. Und dies trotz grausamster Christenverfolgungen durch den römischen Staat. Was war das Geheimnis dieser ersten Christen? Diese Frage hat den englischen Geschichtsforscher Gibbon sehr umgetrieben. Und er hat in seinen Forschungen 5 Punkte gefunden, die ich euch jetzt am Schluss meiner Predigt noch kurz nennen will. Erstens, diese Christen damals waren total erfüllt mit der Liebe zu Jesus. Jesus war ihr Ein und Alles, für ihn lebten und brannten sie. Zweitens, die ersten Christen waren unbeugsam in ihrer Überzeugung. Für ihren Glauben waren sie bereit, alles dran zu geben und zu erdulden. Ja, sie sahen es als eine Ehre an, in der Nachfolge Jesu zu leiden. Für Jesus opferten sie Hab und Gut, Blut und Leben. Und drittens, inmitten einer verderbten Welt war ihre Ethik vorbildlich. Ihr moralisches Verhalten war rein. In einer perversen Gesellschaft leuchteten sie wie die Lichter Gottes. Ihr Lebenswandel war diszipliniert. In ihren Gemeinden wurden keine schweren Sünden geduldet. Die Gemeindezucht war streng. Und trotzdem, viertens, waren die ersten Christen in großer Liebe untereinander verbunden. Und die Ungläubigen, die riefen staunend: Seht, wir haben die Christen einander so lieb. Fünftens und letztens, die damaligen Jesus-Jünger, ja, die lebten in unzähligen Gefahren und Widerwärtigkeiten. Aber zugleich lebten sie in einer ganz großen Freude auf die himmlische Herrlichkeit. Sie lebten in der unbedingten Gewissheit auf die Wiederkunft Jesu Christi. Und diese totale Ausrichtung auf die Ewigkeit, die gab ihnen eine gewaltige Kraft in all dem Leiden. Und das war von großem Eindruck auf ihre Umwelt. Liebe Gemeinde, ob wir uns nicht auch aufmachen sollten, Gott mit unseren Gebeten zu bestürmen, dass er auch unsere Herzen für das Evangelium ganz neu entflammen möchte und dass wir uns selber mit unseren eigenwilligen Plänen endlich loslassen und unser Leben immer völliger Jesus ausliefern, zu einer erneuten Erweckung unserer Familien, unserer Gemeinden und der ganzen Kirche. Dazu helfe uns der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.